Die Vorbemerkungen sind zunächst persönlicher Art. Ich habe das von einer Blondine gelernt, die bei einem Seminar für Führungskräfte gesprochen hat und erzählte, dass sie in Amerika von einer Firma den Auftrag bekommen hat, Arbeitern zu sagen, dass sie entlassen werden. Und sie sagte, ich wusste nicht, wie ich das anstellen sollte. Und das Beste war, ich dachte, ich erzähle ihnen etwas von mir. Das hilft dazu, die eigene Unsicherheit zu überwinden und kann dazu beitragen, dass der andere merkt, dass ich nicht ein Funktionär bin, sondern ein Mensch, der mit ihnen die Sorge teilt, aber der ihnen vielleicht auch eine neue Perspektive eröffnen kann. Ich selber komme aus einem säkularen Elternhaus, liberalen Elternhaus, in der das Konzert- und Theaterabonnement der Eltern zum täglichen Leben gehörte. Die Mutter war die Interessierte und der Vater war der Begleiter. Ich hatte in dieser säkularen Familie eine fromme Tante, eine Diakonisse, die mich total begeistert hat, weil sie sehr schön aussah, ihre Tracht zu ihrem Gesicht passte. Zweitens, weil sie einen Sinn für Schönheit hatte, für kulturelles Leben hatte und immer wieder mich auch schon als kleiner Steppke darauf aufmerksam machte. Guck mal, ist das nicht schön? Hast du das schon gehört? Das Wort schön hat in ihrem Leben eine große Bedeutung und hat mich fasziniert. Das Dritte, ich habe einen Onkel gehabt, der war ein liberaler Pastor. Ich mochte ihn sehr, weil er so gut erzählen konnte, weil er belesen war und sich in der Literatur auskannte und das Gespräch mit den Zeitgenossen führte. Und weil er einen Sinn hatte für das Geschöpfliche. Da konnte er uns erzählen, du, ich bin heute Nachmittag in so ein altes Schloss gegangen und da ist so eine herrliche Kneipe drin. Er stammt aus dem Münsterland. Und da habe ich mir ein richtig schönes westfälisches Bauernbrot bestellt mit Schinken, ein Schnäpschen, meine Zigarre geraucht und habe gedichtet. Ah, das hat mir gefallen. Einer, der so eine Beziehung hat zum Geschöpflichen. Einer, der etwas rüberbrachte davon, dass man das Leben auch ein Stück weit gestalten soll und nehmen soll von dem, was Gott alles hineingelegt hat. Und der irgendwie ein Stück weit angstfrei damit umgegangen ist. Ich habe bei Bonhoeffer gelesen, dass Kultur nicht etwas damit zu tun hat, dass es der Gestaltungsraum des Gehorsams ist, sondern der Spielraum der Freiheit. Das gefällt mir. Das, was Sie heute Morgen in dem Referat gehört haben von Klaus Teschner, hat ein bisschen auch schon den Boden bereitet für das, was ich sagen möchte, die Welt um Gottes Willen lieben, die Welt mit Gottes Augen sehen und Gottes Welt kennen. Eine letzte Vorbemerkung. Ich verstehe mein Referat als ein Fragment. Nicht fertig, bruchstückhaft. So wie ich es in der Vorbereitung erlebt habe, ich hatte es 3/4 fertig und dann stürzte es im Computer ab. Ich hatte aber vorher von dem ersten Teil den Drucker bemüht und hatte auch schon eine Druckvorlage. Nur das Problem war, dass die Druckertinte ausgegangen war, sodass nur noch der Anfang dieses Referates da war und dann noch ganz undeutlich, sodass ich eine Lupe nehmen musste, einige Ausdrücke und Wörter noch vorkamen. Und ich habe das dann so gemacht, wie das im alten Israel gewesen war mit den Psalmen. Da gab es nur den Anfangsbuchstaben und die Leute wussten, wie der Psalm hieß und wie der Psalm ging. Und so ging es mir auch. Anfangsbuchstaben, Anfangsworte, fragmentarische Wörter. Und ich dachte, das war doch der Gedanke, den du hattest. Also dieses Referat ist also zweimal vorbereitet worden. Ein Fragment, das zum Fragen anleiten soll und von dem ich mir hoffe, dass wir vielleicht auch ein Stück weit ins Gespräch kommen. Ich halte mich ein bisschen an den Text, Sie können das dann also auch mitlesen. Ich fange an mit Rüdiger Hoffmann, ich weiß nicht, ob Sie es schon wussten. Ich hoffe, Sie kennen ihn und hören auch gerne, was er so kabarettistisch weiterbrachte. Die Kioskkultur lebt. Nicht nur beim bierseligen Stammpublikum, nein, auch bei Menschen, die ihre Lebensmittelbestände nicht ganz im Griff haben. Man muss nur wissen, was es wo gibt. Tante Emma Lädenkultur bietet neben Rauchwaren, Eis und reichlich Flüssigkeit sowie nützlichen Dingen wie Nähzeug oder Zahnpasta auch Sozialleistungen, Kontaktmöglichkeiten und ein offenes Ohr. Für viele ist der Kiosk zum unverzichtbaren Teil ihres Tagesablaufs geworden. Da bekomme ich die morgendliche Bildzeitung, da bekomme ich mein Langnese-Eis, da erfahre ich das Neueste aus der Nachbarschaft, da kann ich loswerden, was mir gerade stinkt. Da treffe ich auch immer unseren Obdachlosen, der meistens einen originellen Spruch drauf hat oder etwas vor sich hin lallt. Ein Kiosk, der zur täglichen Lebensgestaltung gehört. Er spielt eine wichtige Rolle in der Stadtteilkultur. Ohne ihn fehlt etwas. Was denn? Das vielleicht, was den Wert der Kultur ausmacht? Was ist denn der Wert der Kultur? Ist es der Wert dieser speziellen Kioskkultur, der Kultur ausmacht, oder der Wert der Kultur allgemein? Hat Kultur ganz allgemein einen Wert? Und wenn ja, welchen? Ist es der Wert der Kultur oder ist es der Wert Kultur? Ist Kultur ein Wert oder hat Kultur nur etwas, ist Kultur nur etwas wert? Und wenn Kultur etwas wert ist, was denn dann? In einem Interview mit dem Infotipp 1,98 hat die ehemalige Kasseler Kulturdezernentin Irmgard Schleier den Wert der Kultur wie folgt beschrieben. Kultur kann ein Orientierungsziel in einer Gesellschaft sein, in der immer mehr Menschen durch den Konkurrenzkampf in die Isolation und ins Abseits geraten. Und auf die weitere Frage in diesem Interview, woher nehmen Sie Ihre Kraft, Ihre Stärke und Ihr Selbstbewusstsein, antwortete sie im gleichen Interview, aus der Kunst, aus der Zuwendung von denjenigen, die mir wirklich wichtig sind, aus der Ungebrochenheit meiner Lebensvorstellung. Ich kann nur allen raten, statt in Therapien zu gehen, zu singen, sich selbst zu betätigen, ins Theater zu gehen, dann würde sich ihr Seelenhaushalt auch normalisieren. Wir sehen, Kultur ist etwas wert, hat einen Wert, ist ein Wert, denn Kultur kann ein Orientierungsziel geben, aus der Isolation herausholen, Identität schaffen, musisches Empfinden fördern, eigene Kreativität wecken, zu einer ungebrochenen Lebensvorstellung verhelfen, den Seelenhaushalt stabilisieren. Kultur ist etwas wert, Kultur hat einen Wert, Kultur ist ein Wert. Der Theologe und Sprachdenker Friso Melzer hat den Wert Kultur durch das Wort Kultur erklärt. Er sagt, das Wort Kultur meint die Gestaltung des menschlichen Lebens in allen seinen Bereichen, beim Einzelnen, bei einer Gruppe oder auch einem ganzen Volk, aus der Sinnmitte heraus. Was immer auch unter Sinnmitte zu verstehen ist. Welche Gottheit oder welcher nicht religiöse Wert diese Mitte auch bilden mag. Sinnmitte kann vieles sein. Zum Beispiel Solidarität, Attraktivität, Das ist besonders sein Sinnwert in unserer Zeit, der schöne, der starke Mensch. Humanität, Aktivität, die Sport- und Fun-Kultur unserer Tage gibt vielen Sinnmitte oder Religiosität. Für uns Christen heißt die Sinnmitte Gott, wie er sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Was auch immer Sinnmitte ist. Kultur meint von dieser bestimmten Sinnmitte her, das Leben zu gestalten. Das betrifft den Einzelnen genauso wie eine bestimmte Szene, Jugendkulturszene. Ein Unternehmen, in der eine bestimmte Unternehmenskultur entwickelt wird, wie ein Volk. Ich muss mal eben unterbrechen. Friso Melzer macht darauf aufmerksam, dass das Wort Kultur sprachgeschichtlich mit Kultus zusammenhängt. Kultur gründet sich auf Kultus, auf Religion und deren Ausübung im Gottesdienst. Daraus folgert Melzer zweierlei. Erstens, wo diese Grundlage fehlt, haben wir es nur noch mit Zivilisation zu tun. Diese ist nicht zu verachten, denn sie umfasst alles, was das Leben leichter und angenehmer macht. Doch das ist noch nicht Kultur. Zweitens, wo dieser verloren gegangen ist, da gibt es keine wirklich lebendige Kultur mehr. Da haben wir nur noch Erinnerungen, wie sie in Museen gesammelt werden. Mich provozieren diese beiden Aussagen Friso Melzers, denn wir stehen heute vor der Tatsache, dass in unserer postmodernen Zeit die kulturelle Prägekraft des christlichen Glaubens immer weiter zurückgegangen ist. Ich frage, bedeutet das, dass sich damit die wirklich lebendige Kultur in einer Auflösungsphase befindet? Ich frage weiter, wie ist es dazu gekommen, dass der Kultus unter dem Vorzeichen des christlichen Glaubens seinen Einfluss auf die gegenwärtige Kultur verloren hat? Schließlich, was müssen wir tun, um die kulturelle Kraft des christlichen Glaubens auf die Kultur unserer Zeit wiederzubeleben, sie zurückzugewinnen und zu erneuern? Vorausgesetzt, wir Christen wollen das. Mit diesem Fragenkomplex beschäftigt sich auch der Philosoph Erik Vögelin in seinem Aufsatz »The Gospel and Culture«, das Evangelium und Kultur. Er fragt sich und uns, erstens, warum konnte sich das Evangelium in der hellenistisch-römischen Umgebung, in der es entstand, erfolgreich durchsetzen? Warum hat es eine intellektuelle Elite angezogen, die den Sinn des Evangeliums in der Sprache der Philosophie neu formulierte? Was hat, fragt Vögelin, diesen interessierten Denker Justin zum Beispiel, der später Bischof geworden ist, am christlichen Glauben so fasziniert, dass der Denker zum dankbaren Glaubenden wurde? Warum hat es eine intellektuelle Elite angezogen, die den Sinn des Evangeliums in der Sprache der Philosophie neu formulierte und dadurch eine christliche Lehre schuf? Wie konnte diese Lehre zur Staatsreligion des Römischen Reiches werden? Wie konnte die Kirche, nachdem sie durch diesen Prozess kultureller Assimilation hindurchgegangen war, das römische Bereich beleben und, es kommt ein griechisches Fremdwort aus der Chrysalis, das ist die goldfarbene Puppe der Schmetterlinge, also zur Puppe der westlichen Zivilisation werden. Zweitens, was hat diese siegreiche kulturelle Kraft so geschwächt, dass sich die Kirchen heute gegenüber den dominanten geistigen Bewegungen der Zeit in der Defensive befinden und durch wachsende Unruhe von innen her erschüttert werden? Ich denke, das sind Fragen, denen wir uns unbedingt stellen müssen. Denn eines steht fest, durch Jesus Christus sind wir Salz der Erde und Licht der Welt. Und das bedeutet, wir sind dadurch für diese Welt lebensnotwendig. Salz bewahrt vor Fäulnis und Verderben. Licht ermöglicht Wachstum und Orientierung. Wer aber für diese Welt lebensnotwendig ist, darf sich seiner Aufgabe nicht entziehen. Das Salz darf nicht fade werden, sonst ist es zu nichts mehr nütze. Liegt hier unser Problem als Christen? Sind wir fade geworden? Haben wir vergessen, wer wir sind und wofür wir da sind? Haben wir uns unserer Aufgabe entzogen und uns ins Ghetto zurückgezogen? Wir müssen wieder Gesprächspartner für die Welt werden. Denn das eine ist deutlich, durch Jesus sind wir zwar von der Welt erlöst, aber auch für diese Welt erlöst. Die Väter des Pietismus sprachen von der doppelten Bekehrung, von der Bekehrung von der Welt zu Christus und von der Bekehrung von Christus wieder zur Welt. Wir haben eine Verantwortung für diese Welt. Jesus hat uns beauftragt, in dieser Welt in seinem Sinn und nach seinen Ordnungen Kultur zu schaffen und Leben zu gestalten. Es ist undenkbar, dass wir stillschweigend diese Aufgabe an Leute delegieren, die den Schöpfer, den Erlöser, den Tröster nicht kennen und darum trotz gegenteiliger Bemühungen immer mehr zum Erschöpfungszustand dieser Welt beitragen. Aber nicht nur im Blick auf die Schöpfung ist uns Kultur als Aufgabe übertragen. Unser Kultur- und Gestaltungsauftrag geschieht immer auch im Horizont der zukünftigen Herrlichkeit Gottes, auf die wir zielgerichtet zugehen. Klaus Teschner sagte, wir spielen uns Himmel an. Wir spielen uns Himmel an. Wer wollte davon nicht etwas spüren, wenn er zum Beispiel in ein Oratorium von Bach oder Händel erlebt? Oder denken wir nur an das große Halleluja von Händel im Messias oder auch an Michelangelos Gemälde vom jüngsten Gericht in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Wer, wenn nicht wir, die wir durch Jesus Christus eine neue Schöpfung sind, ist für diesen Kultur- und Gestaltungsauftrag am besten geeignet? Denn im Schöpfungsakt von Kreuz und Auferstehung hat Gott uns wieder auf die Füße gestellt. Wir sehen klar und wir gehen klar. Karl Barth drückt das so schön aus. Er heißt und lässt und macht uns ganz schlicht als Kreatur leben. Wir dürfen wieder aufstehen und gehen. Er gibt uns wieder Augen, die sehen, Ohren, die hören, einen Mund, der redet. Wir dürfen auch mitten aus dem Sturm in ruhiger Fahrt ans Land kommen. Wir dürfen essen und sogar Überfluss haben. Wir dürfen auch trinken, sogar Wein, sogar guten Wein trinken. Wir dürfen aller großen und kleinen Qual und Verlegenheit entnommen aufatmen, wieder Mensch, wieder ganzer Mensch sein. Unsere Existenz als Kreatur im natürlichen Kosmos wird normalisiert. Wir dürfen wieder hören. Ich erinnere mich, wie ich mit jener Patentante dieser Diakonisse im letzten Jahr in einem Konzert war, im nordhessischen Kultursommer. Und ich dachte, Tante Esther, du sollst noch etwas sehr Schönes erleben. Du hast mir selber immer einen Sinn für Schönes und Kulturelles beigebracht. Jetzt lade ich dich ein in ein altes Ritterschloss. Da ist ein Konzert von einer Pianistin aus der Tschechei. Wie wir dort nebeneinander saßen und diesem Konzert zulauschten, es war wirklich faszinierend. Dann machte sie immer so und dann liefen ihr Tränen runter. Und dann fragte ich sie in der Pause, was ist denn? Sagt sie, du, das ist so etwas Wunderschönes, was Gott Menschen an Gaben gegeben hat, auszudrücken. Wer, wenn nicht wir, können weinen, wenn wir von Bach etwas hören oder von Beethoven etwas hören oder von Mozart etwas hören oder von irgendeinem anderen Künstler etwas sehen. Was hat Gott Menschen doch Einblicke gegeben in die Geheimnisse seiner Schöpfung? Wer, wenn nicht wir, die wir eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur sind? Nicht genug. zur Begabung durch den Schöpfer, zur Erlösung durch Jesus Christus ist im Akt der Neuschöpfung die Erleuchtung, die Ermutigung, die Stärkung und Dynamik des Heiligen Geistes gekommen. Er kann, er will und soll in uns ausführen und zur Gestalt bringen, womit Gott uns begabt und wozu Jesus Christus uns befreit hat. Wir haben in unserem Kultur- und Gestaltungsauftrag einen Beistand, der bis zum Ende und Ziel dieser Welt bei uns bleibt, der uns inspiriert und motiviert. Er lehrt uns nicht nur zu unterscheiden, was göttlich und was menschlich ist, er lehrt uns auch zu achten und zu nutzen, wie Paulus im Philipperbrief sagt, was ehrbar, was wahr, was gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Auch wenn es nicht aus christlichem Gedankengut und christlicher Zielsetzung entstanden ist. Noch mehr, er fordert uns durch den Mund des Paulus geradezu auf, dem nachzudenken und auch unsererseits darauf bedacht zu sein. Karl Barth erklärt dazu in seinem Kommentar zum Philipperbrief, die Welt weiß sehr wohl, was gut ist. Und ich möchte, dass wir Pietisten diesen Satz auch mal nachsprechen. Dass wir nicht immer nur sagen, die Welt ist böse und ach, was ist es alles schlimm und böse in dieser Welt. Wenn ich jetzt die Debatte ein Stück weit mitbekommen habe im neuen Reichstag zur Eröffnung des Reichstages, die Welt weiß sehr wohl, was gut ist. An diesen Satz sollten wir Pietisten nachsprechen. Dann fügt aber Karl Barth noch etwas hinzu. Die Christen sollten es auch wissen. Und er sagt noch etwas, nicht weniger als die Welt. Und dann sagt er, der Paulus meinte, sondern besser. Das klingt gut. Und findet meine Zustimmung. Ob es aber der Realität standhält? Da habe ich doch meine Zweifel. Ich sehe und leide darunter, wie bedeutungslos Christen in unserer Gesellschaft geworden sind. Ich bin erschrocken, wie unmotiviert Christen sind, in irgendeiner Weise, auch kulturell, Einfluss zu nehmen auf ihre Umgebung, geschweige denn Gesprächspartner sein zu wollen. Dabei sind wir im Konzert der vielen Stimmen, Meinungen, Sichtweisen und Erkenntnisse enorm wichtig. Ich will den Grund in einem Bild sagen, ich mag Berlin. Ich mag den Kudamm. Ich liebe die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Und ich habe mich im Geist in der Vorbereitung vor diese Kirche gestellt und habe mal einfach so rumgeschaut und dann sah ich den Bahnhof Zoo, ein internationales Reisezentrum. Und dann sah ich den Zoopalast, wo die Filmfestspiele jedes Jahr stattfinden. Und dann schaute ich weiter und dann sah ich das Europa-Center, eine Konsumwüste. Dann sah ich die vielen neuen Geschäfte und wenn ich hochschaute, da ein Fitnesscenter für Frauen und da dies und jenes. Alles wunderschön, was Menschen gestalten können und wenn man immer wieder sagen kann, ist großartig, was Menschen leisten. Und dann nähere ich mich der Kirche und dann sehe ich, wie Multikulti Leben um diese Gedächtniskirche herum ist. Dann begehe ich mich einer Drogenkultur und dann sehe ich diese Kirche, die da mittendrin steht. Und dann gehe ich in diese Kirche rein und buchstäblich in dem Augenblick spüre ich, dass ich in einen völlig anderen Bereich hineinkomme, in dem andere Ziele sind, in dem andere Inhalte sind. Dann sehe ich bin in einem Raum, in dem auf den hingewiesen wird und der angesprochen und gepriesen wird, der allen Leben gibt, der allem Leben Sinn gibt. Und der allem Leben Gestalt und Gehalt gibt. Besonders fasziniert mich, wenn ich dann in dieser Kirche bin und den gekreuzigten und zugleich segnenden Christus an der Stirnwand sehe, ganz in Gold gefasst. Er stellt mir eindrücklich vor Augen, dass ich hier dem eigentlichen Juwel der Weltgeschichte begegnet. Paulus sagt über ihn, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Darauf hinzuweisen, macht unsere besondere Bedeutung als Christen in unserer Gesellschaft aus. Das wird auch immer unsere Aufgabe im Konzert der vielen Stimmen, Debatten, Lebensstil und Lebensziel bleiben müssen. Der Gegenwartsschriftsteller Botho Strauß zeigt eindrücklich auf, was passiert, wenn es nicht geschieht. Er sagt, wo die bewegende Mitte fehlt, dort kippen die Außenseiten nach innen. Die Randfiguren bilden das Zentrum. Die Sonderlinge werden zu Richtgrößen ernannt. Es gedeiht das beliebig Subjektive. Aber auch der Mitgestaltungsauftrag kulturellen Lebens bleibt unsere Aufgabe. Wir können damit zum Beispiel in unseren Gemeinden neu beginnen. Eine Möglichkeit, sich mit dem kulturellen Leben in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, kann die Einrichtung einer Lesegruppe sein, die sich alle 4 bis 6 Wochen trifft, säkulare Gegenwartsliteratur liest, Bücher und Filme bespricht, auf die man sich vorher geeinigt hat. Und in der letzten halben Stunde wird dann darüber geredet, wie sich biblisches Denken zu diesen Inhalten verhält. Oder wir sind im Goethejahr. Ein Goethe-Abend müsste mindestens in diesem Jahr herausspringen in unseren Gemeinden. Ein gemeinsamer Theaterbesuch und ein Stück von Goethe sich anzuschauen oder vielleicht einen Gemeindeausflug nach Weimar zu machen, um in das Goethehaus zu gehen. Unser Bundestagspräsident hat das neulich ja zum Ausdruck gebracht, dass er sagte, wir können nicht mehr miteinander kommunizieren, wenn unsere Gesellschaft, eine junge Generation, nicht mehr die Bibel liest und Goethe kennt. Hier können unsere Gemeinden ein Forum bilden, sich mit diesem Kulturgut unserer Zeit auseinanderzusetzen. Oder unsere Gemeinden gestalten aktiv die Stadtteilkultur mit. Wenn zum Beispiel Straßenfeste ein wichtiger Bestandteil der Stadtteilkultur sind, warum sollten wir Christen nicht als Initiatoren und Veranstalter auftreten? Wir könnten einen gewissen Einfluss auf die Gestaltung des Programms nehmen und zusammenleben fördernde Akzente setzen. Oder unsere Gemeinden richten Bistros ein, die zu Treffpunkten und Orten der Begegnung für viele werden. Hier kann Gemeinschaft erlebt werden, hier kann man gemeinsam spielen, hier kann man klönen. Oder unsere Gemeinden stellen zum Beispiel jungen Künstlern, die erstmalig mit ihren Werken an die Öffentlichkeit treten wollen, Ausstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Oder sie bieten anderen Künstlern unterschiedlichste Prägung, eine Plattform, ihr Können an den Mann zu bringen. Oder unsere Gemeinden werden zu Foren, in denen eine gesunde Streitkultur eingeübt und praktiziert wird. Regelmäßige Pro- und Kontra-Abende dienen dazu, sich engagiert mit Gegenwarts- und Zukunftsthemen auseinandersetzen zu können. Unsere Gemeinden können ein Raum werden, in der eine gute Gesprächskultur eingeübt wird. Und zu einer guten Gesprächskultur kann manchmal auch eine gute Tischkultur gehören. Ich habe das mal eindrücklich hier im Diakonissenmutterhaus erlebt. Ich war viele Jahre da. Sie sehen mich da hinten an der Wand hängen. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Wir hatten ein etwas sehr schwieriges Gespräch mit einem Vertreter der Kirche. Und dann ist immer ein Vorgespräch so mit den Schwestern gewesen, wie machen wir es? Ach, haben die gesagt, Herr Pfarrer, wir machen erstmal einen schönen Tisch, wo wir zusammen frühstücken. Und dann wurde der Tisch so richtig schön gedeckt mit Blumen und Servietten, die irgendwie zueinander gepasst haben, mit einer Kerze drauf. Und dann kam der Dekan rein und man merkte richtig einen Augenblick erstmal, und es war irgendwie schon so ein Dampf rausgenommen, sodass eine gute Tischkultur eine gute Gesprächskultur ermöglicht hatte. Und könnte das nicht ein wichtiger Beitrag von uns Christen sein? Oder unsere Gemeinden werden zu Lebensräumen, in denen besonders gegenseitige Achtung und Respekt als lebensfördernde Werte praktiziert werden. Ausgegrenzte, abgeschlossene, abgeschobene, äußerlich oder innerlich Verletzte, Benachteiligte begegnen hier einer Kultur der Achtsamkeit und Annahme, die von Herzen kommt und zu Herzen geht. Oder unsere Gemeinden entwickeln in ihren Reihen eine Familienkultur, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Alte und Junge akzeptieren sich gegenseitig und halten Kontakt zueinander. Sie arbeiten daran, ihre unterschiedlichen Wertorientierungen nicht als Gegensatz zu begreifen, sondern als Ergänzung zu verstehen. Gehört für die ältere Generation Fleiß, Pflichterfüllung, Leistungsstreben zum kulturellen Erbe? So setzt die junge Generation heute stärker auf Werte wie Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, Kontaktfähigkeit und Lebensmut, Kritikfähigkeit, Ehrlichkeit und Offenheit. Für sie steht Lebenskompetenz zu erlangen eindeutig vor dem Ziel, Lebenstugenden zu praktizieren. Im gegenseitigen Respekt vor diesen Zielsetzungen kann in der Gemeinde eine Familienkultur gelingen, die ihre Ausstrahlungskraft auf das übrige gesellschaftliche Umfeld nicht verfehlt wird. Ich darf noch etwas hinzufügen. Mir fehlt in unseren Gemeinden auch so etwas wie eine Wohnkultur, die zu einer Wohlfühlkultur beitragen kann. Vor 50 Jahren war vielleicht eine Wohlfühlkultur nicht so wichtig, aber heute ist sie wichtig. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Und unsere Gemeinschaftsräume und Gemeinderäume sehen manchmal kalt und einheitsmäßig aus. Es fehlen Gestaltungselemente. Und hier sollten wir drauf achten. Vor allem aber können unsere Gemeinden im Kultus, im Gottesdienst, zum Wegbereiter für die allem kulturellen und künstlerischen Schaffen erst ihre wahre Schönheit gibt. Soli Deo Gloria stand zum Beispiel vor vielen Werken Johann Sebastian Bachs. Das ist in seinen Oratorien handgreiflich zu spüren. Wer sie hört, wird in die Anbetung Gottes mitgenommen. So dienen gerade auch schöne Gottesdienste mit Kunst, Musik und Literatur, mit Anbetungstanz, Theater und Talk, mit Abendmahl, Anbetung und Ansprache, mit Kyrie, Klage und mit Chören dazu. Glauben zu erleben, Gott die Ehre zu geben und für alle kulturelle Arbeit das Vorzeichen zu geben. Der Kultur- und Gestaltungsauftrag darf sich aber nicht auf die Gemeinden allein beschränken. Wohl kann er in ihnen Gestalt gewinnen, ja vielleicht eingeübt werden und von ihnen ausgehen. Er muss sich aber auch besonders im ganz normalen gesellschaftlichen Leben auswirken. In der Popmusikszene geschieht das heute verstärkt. Immer mehr Christen, besonders aus dem amerikanischen Hintergrund, erzählen in ihren Songs, was ihnen der Glaube an Gott bedeutet und bringt. Und hat sich auch in Deutschland einer aus der Deckung gewagt und hat in die Öffentlichkeit getragen, was er in einer Silvesternacht erlebt hat. Es wird über ihn erzählt, er hatte nichts zu tun, war allein zu Hause, holte sich die Bibel seines Vaters, der erst einige Monate vorher gestorben war, und las darin. Zum Beispiel die 2 Petrusbriefe und die Offenbarung des Johannes. Was er dort las, hatte einen so starken Eindruck auf ihn gemacht, dass er von da an die Bibel nicht mehr aus der Hand legte. Das war wie ein Flash, wie so eine Neugeburt, sagte Xavier Naidoo. Der Sohn einer Südafrikanerin und eines Vaters mit indischen Vorfahren, aus Mannheim. Ich bin einfach krass abgefahren, sagte er. Was er entdeckt hat, besingt er in einem Lied so, autobiografisch. So viele Nächte lag ich wach, meine Augen rot vom Weinen schwach, den Kelch mit Tränen aufgefüllt, meine Wunden ins Leintuch eingehüllt. Was soll ich suchen, das mich stützt? Wo ist der Mensch, der mich versteht? Sie ist nicht von dieser Welt, die Liebe, die mich am Leben hält. Ohne dich wär's schlecht um mich bestellt. Es geht mir ständig nach, dieses Lied, und ist zu einem persönlichen Bekenntnis für mich geworden. Sie ist nicht von dieser Welt, die Liebe, die mich am Leben hält. Ohne dich wär's schlecht um mich bestellt.
In der kulturellen Öffentlichkeit erntete er ein verächtliches Echo. Im Stern war zu lesen, zu krass für die meisten seiner Freunde, die schnell genug hatten von diesem uncoolen Gottesgefasel und sich hinter vorgehaltener Hand über den frisch Erweckten amüsierten. Ein ziemlich polemischer Ton, wie ich finde, sehr tendenziell, auf den Xavier Naidoo treffend reagierte: Wenn ich ein UFO gesehen hätte, hätten sie wahrscheinlich eher mit mir Kontakt gehalten. Sicherlich gibt es auch Fragen zu Xavier Naidoo. Wir müssen Fragen zu seinem christlichen Selbstverständnis stellen. Fragen, die wir Christen stellen. Aber die möchte ich jetzt nicht stellen. Vielmehr möchte ich auf etwas aufmerksam machen, was heute vielfach dem passiert, der in unserer kulturellen Öffentlichkeit ein christliches Profil zeigt. Ihm begegnet Distanz, Ablehnung, Spott. Man hat den Eindruck, ein solches Bekenntnis wird als persönlicher Angriff verstanden. Christsein ist doch abgehakt. Das haben wir doch Gott sei Dank hinter uns. Es gibt Gottlob aber auch andere Beispiele. Dennoch, wir müssen mit Widerspruch rechnen, und zwar aus der Ecke einer humanistischen Kultur, die ganz auf den Menschen zielt. Das muss uns nicht weiter ängstigen oder gar in die Defensive treiben. Im Gegenteil, wenn Kultur, wie ein schlauer Mensch namens Eschmann einmal gesagt hat, die Ausgestaltung von Gottes Einfällen ist, dann müssen gerade wir Christen eine kulturelle Offensive in unserer Gesellschaft starten. Zum Glück sehen das schon etliche Christen, zu denen voll ihre Aufgabe war, als Schauspieler und Musiker, als Pädagogen und Psychologen, als Dichter und Schriftsteller, als Jongleure und Kabarettisten, als Bosse und Berater in Unternehmen. Leider sind es noch zu wenige, aber nicht nur sie sind für diese kulturelle Offensive wichtig. Wir alle sind es. Wir alle schulden unserer Gesellschaft die kulturelle Kraft des christlichen Glaubens. Zweierlei scheint mir in dieser kulturellen Offensive besonders von Bedeutung zu sein. Erstens, das Menschenbild der Bibel muss grundlegend für alle Gestalten menschlicher Kultur werden. Der Mensch ist Geschöpf Gottes, er empfängt sich von Gott. Und zweitens, die gottgegebene Würde des Menschen muss auf allen Ebenen zur Geltung kommen. Hier können wir von Jesus Christus und den ersten Christen lernen. Als Jesus sein Evangelium verkündigte, traf es auf eine Kultur, die hebräisch, griechisch, römisch geprägt war. In diese Kultur stieg er ein. Er nutzte ihre Lebensgestalt, ihre Erlebniswelten, ihre Ausdrucksformen. Er wollte den Menschen, die in dieser Kultur zu Hause waren, in dem für sie Vertrauten das ganz Neue, das noch nie Dagewesene vor Augen stellen und ins Herz sagen, das mit ihm zur Welt gekommen war. Interessant, wer heute sein Evangelium verstehen will, muss sich immer auch in diese Kultur hineindenken. So ernst nimmt Jesus die Kultur, die Menschen leben. Nehmen wir sie auch so ernst? Das ist für uns handlungsleitend. Die Kultur ändert sich von Jahrhundert zu Jahrhundert und von Ort zu Ort. Aber wir stehen damit vor einer dreifachen Aufgabe. Erstens, das Evangelium aus der Kultur, in die es hineingesagt worden ist, zu verstehen. Zweitens, das Evangelium immer wieder in die jeweilige Kultur zu übersetzen, in der heute Menschen leben. Und drittens, mit dem Evangelium in die vorfindliche Kultur eindringen, sodass sie belebt wird, sodass sie Orientierung erhält, sodass sie erneuert wird und ihre Defizite ausgeglichen werden. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, nenne ich mit Michael Green vier Bereiche der ersten Christen, die uns heute sehr viel zu sagen haben und Orientierung geben können in unserer kulturellen Offensive. Erstens, die bloße Wirkung einer lebendigen christlichen Gemeinschaft. Der Inder Vinay Samuel meint, dass die Alternative zur Marktkultur unserer Zeit, ich zitiere, die erfahrbare Gemeinschaft von betenden Menschen ist, die füreinander sorgen und für andere da sind. Michael Herbst unterschreibt, kirchengeschichtlich war es die kleinen missionarischen Lebensgemeinschaften, die als Vortrupps veränderten Lebens auftraten. Zweitens, die unschätzbare Bedeutung eines offenen christlichen Hauses. Dazu gehört meines Erachtens auch das Bekenntnis zur christlichen Familie. Der Kulturwissenschaftler Günter Rohrmoser meint, dass die Familie eine gesellschaftliche Institution von vitaler Bedeutung ist. Sie hat in der modernen Welt eine konservative, eine bewahrende Bedeutung, nämlich das an Kultur und Humanität festzuhalten, zu bewahren und einzuüben, was die moderne Gesellschaft nach ihrer Selbstdefinition nicht mehr festhalten und bewahren kann. Die bürgerliche Gesellschaft und ihre Kultur sind am Ende, wenn die Familie nicht auch eine Gegenkraft gegen die vielfältigen Auflösungsprozesse darstellt. Wichtig für uns Christen wird sein, dass wir offene Familien sind und dass wir ein offenes Haus praktizieren, in der etwas von der kulturellen Kraft des christlichen Glaubens sichtbar wird und in der etwas sichtbar wird davon, welch eine Freiheit es ist, Leben gestalten zu können. Mir war das persönlich wichtig, in dem Ort, in dem ich lebte, in dem säkularen Umfeld, in dem ich aufwuchs, dass sich eine christliche Familie für mich geöffnet hatte. Ich konnte in diese Familie immer wieder einsteigen, erlebte, wie man abends, dann samstagsabends sich zusammensetzte, die Mutter setzte sich ans Klavier, die Söhne nahmen die Geige und dann wurde musiziert. Und nach dem Musizieren wurden die Fackelträger-Liederbücher aufgeschlagen, die Reichsliederbücher aufgeschlagen. Und dann wurden diese Lieder gesungen, die eine große emotionale Kraft hatten. Und ich, der ich aus dem säkularen Umfeld kam und hineinstieg in den christlichen Glauben, entdeckte plötzlich, Mann, ist das schön. Und dann holte die Mutter noch irgendwelches Gebäck und sagte, komm, jetzt reden wir noch zusammen. Und dann ist eine Gesprächskultur entwickelt worden, in der man offen miteinander geredet hätte über das Verhältnis zwischen Jugend und Gemeinschaft und so weiter. Das Dritte, die Entschlossenheit dieser frühen Christen, ihren Glauben mit der Kultur, in der sie leben, in Verbindung zu bringen. Ulrich Schäffbuch beschreibt das so schön: als motivierende Spielmacher mitten in der Welt gehörig mitmischen. Um diese Aufgabe mit Entschlossenheit erfüllen zu können, ist zu fragen, was ist ein Spielmacher? Schäffbuch sagt, Spielmacher sind formal voll angepasst. Sie bewegen sich auf dem Boden, auf dem sich alle bewegen. Sie tragen das Trikot, das alle tragen. Sie kicken mit der Kirsche, mit der alle kicken. Was Spielmacher allerdings unterscheidet, ist, dass sie die gegebenen Formen anders als die anderen ausfüllen. Die gegebenen Formen anders als die anderen auffüllen. Das ist der kulturelle Beitrag derer, die vom christlichen Glauben, von der Sinnmitte Gott her, das Leben gestalten. Spielmacher setzen aber Akzente und geben Impulse, die das Spiel nach vorne treiben, hintreiben zu dem, der allem Sinn und Ziel gibt. Und schließlich das Vierte, der ungeheure Wert, den das persönliche Gespräch über Jesus hat. Interessant ist, was der Philosoph Karl Popper über den Zusammenprall von Kulturen sagt. Die menschliche Gesellschaft braucht den Frieden, aber sie braucht auch ernste ideelle Konflikte, Werte, Ideen, für die wir kämpfen können. In unserer abendländischen Gesellschaft haben wir es gelernt, wir haben es von den Griechen gelernt, dass man das nicht so gut mit Schwertern, sondern weit besser und nachhaltiger mit Wörtern tun kann. Und am allerbesten mit vernünftigen Argumenten. Ich verstehe für mich diese Aussage Poppers als Aufforderung, in unserer multikulturellen Gesellschaft das Konfliktgespräch über Jesus zu führen. Unsere Zeitgenossen brauchen's. Ich will's aber nicht nur mit vernünftigen Argumenten führen, das auch, sondern mit allem mir zur Verfügung stehenden kulturellen Ausdrucksformen. Ich möchte dem anderen Jesus Christus vor die Augen malen, vielleicht dahin führen, so wie ich das eindrücklich bei einer Reise in die Sowjetunion erlebt hatte, als wir in das russische Museum in Leningrad gegangen sind und ein Führer, der offensichtlich vom christlichen Hintergrund kam, uns in dieses russische Museum führte und sagte, ich möchte Ihnen jetzt einen Raum führen, wo die Kraft des Glaubens sichtbar wird. Dann führte er uns vor ein Bild,
wo das Martyrium deutlich gemacht worden ist. Christen sollten vor die Löwen geworfen werden und einer hielt am Kreuz fest. Die Leute hinführen, wo das Juwel der Weltgeschichte Christus gezeigt wird. Ich möchte mit Leuten in Museen gehen und da ihnen etwas zeigen von dem, wer Jesus Christus ist. Ich möchte Jesus Christus ins Herz singen, alle musischen Möglichkeiten einsetzen. Ich möchte Jesus Christus in einer christlichen Gemeinschaft erleben lassen, als Lebenskultur. Ich möchte, dass Jesus Christus in allen meinen, auch allen kulturellen Lebensbezügen transparent wird für den anderen. Leben gestalten, Kultur schaffen, ein Fragment liegt vor Ihnen. Darüber haben wir versucht, ein wenig nachzudenken, wie das aussehen könnte. Ich schließe mit einem Bericht der linksliberalen Wochenzeitung Die Woche über ein christliches Popkonzert. Viel Staunen begegnet einem hier. Manche fragen hier, reibt sich jemand verwundert die Augen? Gibt's das wirklich? Irgendetwas ist anders. Manches fehlt auch. Leben Christen am Ende doch ein bisschen anders als andere? Und prägt das auch ihre kulturelle Identität und ihr kulturelles Engagement? Der Bericht ist überschrieben: Göttliche Lautsprecher. Als kurz nach Mitternacht alles vorüber ist, kann sich Wolfgang Botsch vom Roten Kreuz nur wundern, wo sind denn die Kippen? Der Boden glänzt, als wäre nichts gewesen. Keine Zigarettenstummel, keine Bierlachen. In der Sindelfinger Sporthalle sieht es aus, als wäre gerade das Jahrestreffen der Gebäudereiniger zu Ende gegangen. Und nicht ein 9-stündiges Popfestival mit 5000 Zuschauern. Es gab keinen einzigen Besoffenen, staunt der Mann vom Roten Kreuz. Und als wir ein ohnmächtiges Mädchen aus der Menge ziehen mussten, tat sich sofort eine Gasse auf. Überall waren helfende Hände. Wenn Christen feiern, geschehen noch Zeichen und Wunder. Zum ersten Mal trafen sich im Oktober dieses Jahres gläubige Musikfans aus ganz Deutschland zum Celebration Festival. Eine gewaltige Popparty von Christen für Christen. Statt Alkohol trank man Spezi. Statt Nikotin gab es gute Gespräche. Fellraven, Rucksäcke in sämtlichen Farbkombinationen wippten im Takt und die Dichte weißer Taubenmotive auf blauen T-Shirts erreichte beinahe Kirchentagsniveau. Lange Jahre als Sakralpop verspottet, hat sich die christliche Musikszene zu einem so professionell organisierten wie gewinnträchtigen Geschäft entwickelt. Die Zeit pausbäckiger Wandergitarrenromantik ist endgültig vorbei. Während Madonna oder Prince über irdische Schweinereien wie Sex, Reichtum oder Rassismus singen, geht es im Christenpop um die Stärkung des Glaubens, die Bedeutung des regelmäßigen Gebetes und andere himmlische Geschenke. Pop ist Sex. Das wissen auch Worldwide Message Tribe. Doch Sex und Gott vertragen sich nicht besonders gut. Das ist das große Problem der Christen-Acts. Ohne Sex bleibt Pop immer etwas pomadig. Wild, fremd, gefährlich und damit verführerisch war keine der 6 Bands in Sindelfingen. Vielleicht klingt deshalb der offizielle Wahlspruch für das Celebration 95 Festival etwas seltsam und defensiv: auch Christen können feiern. Dieser Bericht bringt mir etwas rüber. Es ist schon ein bisschen etwas geschafft von einer sogenannten kulturellen Offensive. Und wenn es dies ist, was mir als erstes begegnet, und darauf kann man ja auch ein bisschen stolz sein, auch auf die jungen Leute, möchte ich mal sagen, diese Kultur der Achtsamkeit, die einem begegnet. Achtsamkeit mit dem Fußboden, Achtsamkeit mit einem, der umfällt und der Platz braucht. Eine gewisse konstruktive Gesprächskultur, gute Gespräche statt Nikotin. Auch eine gewisse Anerkennung von einer guten Musik. Dann aber auch, was immer auch deutlich wird, dass es immer eine gewisse Kultur Kritik gibt, dass es immer einen gewissen Zusammenprall von Kulturen gibt. Christlicher Glaube ist immer auch ein Stück weit Kulturkritik. Aber auch dies, was mich dann auch wieder ein Stück weit provoziert und zu vielen Fragen bringt, die Defizite. Dieses merkwürdige, so defensive Reden, auch Christen können feiern. Also das muss natürlich verschwinden. Ich hätte mir vorstellen können, wenn Christen feiern. Pünktchen, Pünktchen. Und dann wird eine Erwartung geweckt. Die können's, weil die von einer Sinnmitte gehören, kommen, dem diese Welt gehört. Ich bin am Ende, Sie hoffentlich auch noch nicht, oder doch. Ich habe viele Fragen, es war ein Fragment, was sagen Sie dazu? Danke.
Vielen Dank, Volker Steinhoff, für das Referat, oder wie du es selber nennst, Fragment. Ja, was sagen Sie dazu? Es wäre gut, wenn wir zu Beginn Verständnisfragen klären könnten. Wenn jemand direkte Rückfragen zum Referat hat, dann wäre jetzt Zeit und Raum, die an den Mann zu bringen.
Was sind vierjährige Rucksäcke?
Ja, das sind Rucksäcke aus Skandinavien, die so einen bestimmten... Das sind bestimmte Rucksäcke aus Skandinavien, die so eine bestimmte Form haben. Das ist eine Marke. Das ist so, wenn ich mit meinem Sohn sage, ich brauche neue Schuhe, dann sagen, dann gehen wir mal eben zum Aldi oder so. Da sagt der Papa, wir gehen nicht zum Aldi.
Ja, die Fischgrillenpullover kann ich auch schon.
Ja, so, nicht? Sondern es muss dann Nike sein oder so.
Ja,
ja. Also Phil Raven ist einfach eine Marke, aber das ist eben eine Kultmarke.
Ich hätte gefragt...
Stehen Sie bitte auf, ja. Dann hört man es vielleicht besser.
Es ist ja das Gekommen, Kultur in die Gemeinde aufzubringen. Ich gehe jetzt in meiner eigenen Gemeinde aus. Es ist schwer, Kultur hineinzubringen, wenn manche zu Hause auch keine Kultur haben. Die haben gar nicht das Bedürfnis, dass man das braucht. Wie bringst du das dann, sag jetzt mal, den Kirchenleuten auch bei, dass das im Moment nicht herrscht?
Ja. Wie bringt man es bei? Ich denke, dass die Gemeinde ein Einübungsfeld sein kann. Hier Akzente zu setzen, ja, man muss die Leute an etwas heranführen. Aber ich denke, dass wir gerade auch auf einem Gnadauer Kongress für Hauptamtliche dieses Thema thematisieren, macht ja deutlich, wir müssen dies neu entdecken. Und was kann ich tun, dass etwas entdeckt wird? Ich muss anfangen mit Vorschlägen, mit Gestaltungselementen. Und selber machen. Es kann eigentlich nur so sein, dass ich selber mache, dass ich vormache, dass ich Leute für etwas gewinne. Ich war zum Beispiel, als ich von Stuttgart war ich Vikar. Und dann kam ich in meine erste Stelle ins Hohenloher Land, direkt an der bayerischen Grenze, in einem Dorf mit 480 Gemeindegliedern. Und dann sagte ich den Leuten, ich schlage vor, dass wir ein Sommerfest jedes Jahr machen und das zu einem so kulturellen Höhepunkt unseres Gemeindelebens machen. Da haben die Bauern zu mir gesagt, Herr Pfarrer, das können Sie in der Stadt machen, aber nicht auf dem Dorf. Dann habe ich gesagt, warten Sie mal. Und habe dann einen Vorschlag gemacht und jetzt bin ich 23 Jahre von dieser Gemeinde weg. Nein, nicht so lang. 20 Jahre von dieser Gemeinde weg und es hat sich eine Sommerfestkultur entwickelt bis heute und ich habe jetzt eine Einladung bekommen, zum 20-jährigen Jubiläum des Sommerfestes zu reden. Also man beginnt etwas mit einer Überzeugung und versucht auch Gestaltungselemente aufzuzeigen, die Leute ein Stück weit mitnehmen und wenn das erste gut war, dann kann es Kinder kriegen.
Ich Apothekerin in Weimar in der europäischen Kulturstadt und habe mich persönlich angesprochen gefühlt in ihrem Referat und möchte einladen, auch zu sprechen. Kommen Sie in unsere Stadt mit Ihrer Gemeinde und unserer Gruppe. Und wenn Sie Goethehaus und Schillerhaus angeschaut haben, dann schauen Sie vielleicht auch noch den Lukas Kranach-Altar an. Und dann die Heilsgeschichte Gottes mit Christus in dem Kreuzigten in der Mitte in der faszinierenden Weise dargestellt. Und dann brauchen wir nicht nur irgendeine Andacht so als Andenken, sondern Sie schauen sich das Bild an, lassen Sie es vielleicht auch noch erklären. Und haben diesen geistigen Inhalt in den Ausflug hineingebracht. Und wenn Sie dann noch nach Buchenwald gehen und in der Betroffenheit, wie wir Menschen sind oder sein können, sind, also ich denke, dann sind Sie in der Gemeinde. Und andererseits erlebe ich in der Gemeinde Jesu am Ort eine Kulturfeindlichkeit und eine Distanz zu diesen Dingen, wo man sich so bewusst dagegen akzentuiert. Klar, zur Weimarer Kultur gehören auch Leute wie Nietzsche oder Steiner oder.
Bitte nach hinten sprechen, wir können es nicht verstehen.
Gehen Sie noch bitte in die Gruppe. Ich bin eigentlich fertig.
Aber das ist eigentlich meine Frage: Wie kann man einer relativ eng denkenden Gemeinde, die Kultur vor ihrer Nase hat, dann Blick eröffnen und so ganz in dem Sinne ihres Referats helfen? Das wäre meine Frage. War hier und dann.
Vorher ist auch das Wort der Streitkultur genannt worden. Ich möchte es mit einem anderen Wort in Verbindung bringen, Lieblosigkeit in unseren Gemeinden. Zur Streitkultur gehört heute erstmal die Gesprächskultur. Und die vermisse ich schon. Dass ich gar nicht mit dem anderen reden kann, wir können nicht aufeinander hören, wir verstehen gar nicht, was der andere sagt. Denn das müssen wir lernen.
Die Kultur in Europa ist ja durch den christlichen oder noch deutlicher gesagt biblischen Glauben ganz stark geprägt. Die Baukunst, die Kirchen, die Dome, die Kathedralen, die Malerei in den Kirchen, die Musik, die Bildhauerei, ohne den biblischen Hintergrund wäre das ja alles gar nicht. Bloß jetzt ist mir, also Ihr Vortrag ist mir sehr aus dem Herzen gesprochen, ist mir die Frage, wenn also die Kultur so biblisch geprägt und beeinflusst worden ist, was viele nicht wissen, zum Beispiel die Notenschrift ist auf christlichem Hintergrund entstanden, die Notenschrift in 1000 Jahren entstanden, damit Lieder zur Ehre Gottes gesungen werden können, wo ist die Schiene, dass wir also aus der Kultur die biblische Botschaft wieder rückwärts transportieren in die säkulare Welt hinein? Das ist mir die echte Frage. Wo gibt es die Ausbildungsstellen, da suche ich immer in Gnadau bei den Bibelschulen, wo ist die Ausbildungsschiene, wenigstens an einer Bibelschule, wo das stärker gedacht wird? Ich denke nun von der Musik her, dass man mit musikalischen Möglichkeiten wirklich etwas erreichen kann und sich produzieren kann. Da sehe ich ein ganz starkes Defizit. Bei uns in Gnadau unter das Stichwort Kulturfeindlichkeit kommt vielleicht daher, weil bei uns in Gnadau das nicht genug sensibilisiert wird.
Ja, Musik ist eine Sache, aber ich denke, es braucht nicht unbedingt eine Ausbildung jetzt. Da vielleicht schon. Aber ich würde mal eine andere Sache nennen, zum Beispiel, man geht einfach dahin, wo die Menschen sind. Ein bekanntes Beispiel vielleicht für viele, die Druckerpresse. Gibt es einmal zwei, die ich kenne, man stellt sich hin, plötzlich hat man Menschen und verkauft Bibelsprüche für den Rat und man hat einen Wort Gottes weitergegeben. Wird immer wieder bei Staatsfesten aufgemacht, Wohlheit, Wiesen, hier nichts. Ich denke, da sollten sich Christen einbringen, auch bei Straßenfesten. Wir haben nichts zu verstecken, auch nicht unbedingt eine besondere Ausbildung.
Also, ich denke, wir müssen klarer definieren, was man unter Kultur versteht. Ich kann das Ding so ein bisschen durcheinander. Einmal gibt es für mich die Sachen, die so musisch sind, so Kunst und sowas, solche Theaterveranstaltungen. Und auf der anderen Seite lebt jeder in der Kultur, ob er sich dessen bewusst macht, ob er sich das bewusst macht oder nicht. Und also mein Ziel wäre jetzt nicht so stark, jetzt Leute daran zu interessieren, an kulturellen Sachen so, jetzt da ins Theater zu gehen oder sowas, sondern viel stärker jetzt auch wieder auf die Werte, also in ihr ganz normales Leben, das sie sowieso leben, da wieder Werte einzubringen und damit auch dann die Gesellschaft zu prägen. Also das sind für mich zwei Sachen. Vielleicht können wir das nochmal streng auseinander nehmen.
Es gibt so einen alten pädagogischen Leitspruch, die Schule ist so gut wie die Mitarbeiter oder wie die Lehrer. Und die Schule ist so gut wie die Lehrer. Und ich denke, dass hier ein Veränderungsprozess in Gang kommt, das liegt an dem, dass wir beginnen, es zu tun, dass wir auch ein Stück weit dazu beitragen, dass Leute entdecken, was ihnen verloren geht, wenn sie nicht Teilhaber dessen sind. Und das braucht Überzeugungsarbeit. Überzeugungsarbeit, die etwas mit Kontinuität auch zu tun hat. Also, der Bruder Bayer sitzt dort hinten, ich habe mal einen Unterricht dort gemacht und dann war ich an zwei Tagen beim Mittagessen dabei. Und dann hat er jedes Mal an jedem Tag etwas erzählt von einer Person, die an diesem Tag Geburtstag hat. Ein Denker oder ein kluger Mann, ein Bischof oder irgendein Kirchenmann oder so. Und er hat gesagt, ist ja toll, was dieser Mann da macht. Er prägt seine Studierenden, indem er sie in die Weite mitnimmt. Manchmal könnte ich mir vorstellen, dass manche auch sagen, ach, der Bayer immer mit seinen Gestalten da. Aber ich finde, diese Kontinuität, in der er das tut, das ist ein Gestaltungsauftrag. Das werden die nicht mehr vergessen. Und wenn die irgendwann eines Tages eine Predigt vorbereiten, dann fällt ihnen ein, was der Bayer über Zinzendorf gesagt hat. Also so kann etwas geschehen. In der Kontinuität, durfte ich das so sagen, Werner?
Wir haben auch eine Zeit festgesetzt in diesem Jahr für eine Musikbibelschule, aber wir haben der Musikarbeitskreis wieder abgesetzt, obwohl das ist auch nicht nur eine Bibelschule.
Aber ich glaube hier in diesem, indem ich es tue, indem ich gestalte, indem ich selber an dieser Stelle nicht nachgebe, sondern weiterführe. Und ich will, was Sie jetzt versucht haben, wieder zu differenzieren, ich will das nicht differenzieren, sondern ich will das Ganze sehen.